Ja, ich habe überlegt, ob ich mich dahinter stelle und immer wieder mal ein bisschen auf die Trommel haue, aber wäre vielleicht nicht unbedingt so förderlich. Stell dir bitte folgendes Szenario vor. Es gibt ein Projekt für die Arbeit oder für die Schule, je nachdem, was dir wirklich, wirklich am Herzen liegt. Und du sollst dieses Projekt noch mit einem anderen Kollegen zusammen machen. Und dieses Projekt ist dir so wichtig. Es ist wirklich etwas, wo du ganz, ganz großen Wert drauf legst, dass es richtig gemacht wird. Und du kniest dich richtig da rein. Und du gibst es wirklich alles, was du zu bieten hast. Und du merkst, dein Kollege schätzt das ein bisschen anders ein. Der Kollege, naja, im Prinzip macht gar nichts. Aber dir ist es wirklich wichtig, und deswegen lässt du dich nicht davon abhalten, du machst weiter, du setzt dich ein und du machst die Arbeiten so gut wie nur möglich, auf dass das allerbeste Resultat dabei rauskommt. Und dann kommt zur gegebenen Zeit der Punkt, wo du dieses Projekt vorstellen kannst. Und alle sind versammelt und es wird vorgestellt und es wird alle sehen, was daraus geworden ist. Und die sind begeistert. Die hatten wirklich keine Ahnung gehabt, dass es so gut werden konnte, dass es für alle so eine Bereicherung sein konnte. Und am Schluss dieser Vorstellung gehen die ganzen Kollegen auf den anderen Kollegen zu und sagen, Wahnsinn, du hast das so fantastisch gemacht, dass du das so gut machen konntest. Das ist jetzt total irre. Das finden wir fantastisch. Und als wäre das nicht genug, der Kollege nimmt das auch noch an. Ja, weißt du, ich habe mich richtig in die Sache reingekniet. Manchmal habe ich gedacht, es wird jetzt nichts, weil ich musste ja so ziemlich alleine alles machen. Aber ich habe mir Mühe gegeben, dass es wirklich was daraus wird. Wie geht's dir in diesem Moment? Wie geht's dir, wenn du das hörst? Also, ich weiß, es gibt, Jesus hat gesagt, selig sind die Sanftmütigen. Ich weiß, es gibt die Sanftmütigen unter uns, die dann sagen würden, das ist nicht richtig. Da stimmt etwas nicht. Und dann gibt's uns anderen, die richtig an die Decke gehen würden. Man muss da richtig auf den Tisch hauen und sagen, so geht das nicht. Das ist nicht richtig, was hier abläuft. Es ist überhaupt nicht den Tatsachen entsprechend. Dieses Szenario müssen wir uns vor Augen führen, um ein bisschen besseres Gefühl zu haben, wie die Situation war, wenn wir dann zu unserem Text für heute kommen. Wir haben über die letzten Wochen anhand von 2. Mose immer wieder geschaut, wie Gott sich seinem Volk geoffenbart hat. Wir haben gesehen, dass ein Gott ist, der ruft. Er ist ein Gott, der ganz persönlich wird. Er hat uns seinen Namen gegeben. Er ist ein Gott, der spricht. Wir haben letzte Woche besonders die 10 Gebote angeschaut und nicht alle 10 da einfach aufgezählt, sondern gesehen, wie die Sprache da schon eindeutig nicht die Sprache eines Despoten ist, der von oben herab sagt, jetzt macht ihr das, sonst gibt's Ärger. Sondern einer, der gesagt hat, Leute, das ist das, was für euch gut ist. Es ist Beziehungssprache, was da immer wieder durchkommt, was ganz deutlich wird, dass Gott das Beste für uns will. Und ich denke, den meisten von uns wird es auch bekannt sein, dass einer von diesen Geboten, was in dieser Liste steht, ist, du sollst dir kein Bildnis machen. Also du sollst dir keine Figur machen, was du da im Raum hinstellen kannst und sagen, das ist unser Gott. Weil bei Gott kommen alle Figuren, alle Bilder viel zu kurz. Und er hat gesagt, probier's gar nicht erst. Sondern das führt euch auf einen Irrweg, wenn ihr sowas macht. Ja, und das Problem mit den, bleiben wir nur bei den 10 Geboten. Wir Menschen, ach du meine Güte, haben irgendwie immer wieder unsere Probleme damit, uns an den Regeln zu halten, selbst wenn diese Regeln das sind, das, was gerade für uns gut sind. Und Mose kommt den Berg hinab. Gott hat ihm schon gesagt, Mose, geh runter, da läuft etwas schief. Er kommt den Berg hinab mit den steinerne Tafeln mit Gottes Gesetz drauf. Und wenn er da sieht, was los ist, zerschmettert er sie. Weil in seiner Abwesenheit hat das Volk angefangen zu sagen, na, dieser Mose, wo ist der jetzt hin? Also der ist jetzt schon so lange weg, wir wissen überhaupt nicht, ob er wieder kommt. Sind zu Aaron gegangen und haben gesagt, hier, gib uns Götter, die wir folgen können. Aaron, Mose Brüder, der sagt, gib mir euer Gold. Der gießt einen goldenen Kalb daraus. Und es gibt den sprichwörtlichen Tanz um den goldenen Kalb. Und vom Text her kann man annehmen, dass es da ganz schön bunt zugegangen ist. Dass sie wirklich vieles gemacht haben, was Gott zuwider war. Wo Gott gesagt hat, Leute, macht das nicht. Und es hat nur einige Tage gedauert, bis sie das dann gemacht haben. Mose war sauer auf die Leute und hat das denen ganz deutlich gesagt. Und dann ist er wieder auf den Berg gegangen und hat gesagt, Gott, die haben einen großen, großen Fehler gemacht. Es war nicht, dass Gott das nicht schon gewusst hätte, aber Mose tritt ein. Gott sagt, ich bin bereit, dieses Volk zu zerstören. Die hören nicht auf mich. Die sind ein starrsinniges Volk. Ich vernichte sie und ich fange mit dir neu an, Mose. Mose ist für das Volk eingetreten, hat Gott um Gnade gebeten. Und dann kommen wir zu unserem Text. Nun, diesen Tanz um den goldenen Kalb, das ist natürlich das, wo du die ganze Arbeit gemacht hast und der Kollege. Und stellst dir vor, den Kollegen gibt es ja gar nicht. Der existiert nicht mal. Du hast von vornherein alles alleine gemacht und dann gehen die Leute irgendwo zu einer Steckdose rüber und sagen der Steckdose, wie toll er das gemacht hat. So ähnlich ist das. Ist das gewesen, als die diesen goldenen Kalb gemacht haben. Aber Mose ist eingetreten für das Volk. Und ich möchte jetzt aus 2. Mose 33 lesen. Wir bekommen einen Einblick in das Gespräch zwischen Gott und Mose und was da stattgefunden hat. Und tut mir leid, diese Woche ist doch ein bisschen voll gewesen. Ich habe es nicht geschafft, den Text zurecht zu machen, um ihn hier an die Leinwand zu zeigen. Aber wenn du deine Bibel hast, 2. Mose 33, ab Vers 12, ansonsten hört einfach zu, was für ein Gespräch hier zwischen Gott und Mose stattfindet. Mose sagte zum Herrn, du sagst zwar zu mir, führ dieses Volk hinauf, du hast mich aber nicht wissen lassen, wen du mitschickst. Also hier sagt Mose im Prinzip, Gott, ich will, dass du mitgehst. Gott hatte gesagt, ich gehe nicht mit, weil wenn ich mit diesen Leuten mitgehe, werde ich sie vernichten. Also wenn sie immer wieder die Sachen tun, die ich ihnen verboten habe. Und Mose sagt, hey, wir brauchen dich. Du hast mich aber nicht wissen lassen, wen du mitschickst. Du hast doch gesagt, ich kenne deinen Namen und habe dir meine Gnade geschenkt. Wenn ich aber wirklich deine Gnade gefunden habe, so lass mich doch deinen Weg wissen. Dann werde ich dich erkennen und es wird sich bestätigen, dass ich deine Gnade gefunden habe. Siehe diese Leute an, es ist doch dein Volk. Der Herr antwortete, mein Angesicht wird mitgehen, bis ich dir Ruhe verschafft habe. Mose entgegnete dem Herrn, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns lieber nicht von hier hinauf. Woran soll man erkennen, dass ich zusammen mit deinem Volk Gnade gefunden habe? Doch wohl daran, dass du mit uns ziehst. Und dann werden wir, ich und dein Volk, vor allen Völkern auf der Erde ausgezeichnet werden. Der Herr erwiderte Mose, auch das, was du jetzt verlangst, will ich tun. Denn du hast nun einmal meine Gnade gefunden und ich kenne dich mit Namen. Nun, bis hierher ist so ziemlich das, was man vielleicht erwarten würde. Gerade wenn man diese Geschichte ein bisschen kennt, man weiß vielleicht, dass Gott das Volk dann eigentlich viele Jahre lang durch die Wüste geführt hat, aber dass sie immer weiter geführt hat. Nächste Woche kommen wir dann darauf ein Gott, der Wort hält, wo wir dann sehen, wie sie in das verheißene Land auch eingegangen sind. Also bis hierher, was ich gelesen habe, wo Gott sagt, ich gehe mit. Entschuldigung. Gott führt sie weiter in die Richtung von dem Land, was er ihnen versprochen hat. Aber der Text geht weiter. Ich lese weiter ab dem Vers 18. Dann sagte Mose, denkt dran, das kommt jetzt unmittelbar danach, dass Gott gesagt hat, dass er mitgeht. Dann sagte Mose, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Der Herr gab zur Antwort, ich will meine ganze Schönheit vor dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Ich gewähre Gnade, wem ich will, und ich schenke Erbarmen, wem ich will. Weiter sprach er, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Dann sprach der Herr, hier, diese Stelle da, stell dich an diesen Felsen. Wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, stelle ich dich in den Felsenspalt und halte meine Hand über dich, bis ich vorüber bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück und du wirst meinen Rücken sehen. Mein Angesicht aber kann niemand sehen. Nun, manche von uns werden auch diese Geschichte schon mal gelesen, gehört haben, aber dass Mose den Wunsch hat, Gott zu sehen und dass Gott sagt, okay, ich stelle dich hier auf einen Stein, halte meine Hand über dich, während ich vorbeigehe, auf dass du mein Gesicht nicht siehst, weil dann würdest du sterben, aber wenn ich dann vorbei bin, kannst du meinen Rücken sehen. Was hat das damit zu tun, dass Gott das Volk führen wird? Was hat es eigentlich damit zu tun, dass die hier durch ein unbekanntes Gebiet gehen und zu einem verheißenen Land kommen sollen? Ein Beispiel zur Verdeutlichung. Als Steffi und ich die erste Male zusammen weggefahren sind, durfte ich eine erfreuliche Feststellung machen. Sie weiß, wie man eine Karte liest. Das ist nicht selbstverständlich. Ich meine, es gibt da Komiker, der sagt, ja, meine Frau, sie guckt sich die Karte an und sagt, okay, du folgst die blaue Linie nach oben und dann geht's auf die schwarze Linie. Also Steffi kann eine Karte einwandfrei lesen. Und das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Nun, heutzutage hat man hier sowas. So ein Navi, ne? Navigon, weiß nicht, der Akku ist tot bei dem, naja. Im Auto ist es ganz nützlich. Man steckt es an, man gibt ein, wo man hin will und dieser Navi sagt dann, in 100 Meter links abbiegen, gleich wieder rechts abbiegen und so weiter. Und bis man da ist, dann heißt es, Sie sind am Ziel. Wunderbar. Nun, dieser Navi ist eine ganz praktisch, ganz tolle Sache. Aber ehrlich gesagt, wenn ich ihn nicht gerade als Predigtbeispiel benutze, wenn wir angekommen sind, mache ich ihn aus und lasse ihn im Auto liegen. Das mache ich mit Steffi nicht. Ist mir ehrlich gesagt nie in den Sinn gekommen. Das liegt nicht nur daran, dass sie von alleine aussteigt. Es hat damit zu tun, dass, obwohl ich begeistert bin, dass sie eine Karte lesen kann, ist sie doch viel, viel, viel mehr in meinem Leben. Und ja, gut, man könnte sogar sagen, ich brauche sie nicht mehr, um die Karte zu lesen, da wir jetzt ein Navi haben. Okay, wenn dieser Punkt wegfällt, ehrlich gesagt, ich hatte gar nicht drüber nachgedacht, bis ich angefangen habe, diese Predigt zu schreiben. Ja, weil das... Okay, das ist alles schön gut, aber das ist kein signifikanter Teil unserer Beziehung. Und selbst wenn sie keine Karte lesen könnte, wäre ich trotzdem in die Beziehung mit ihr eingegangen. Und das ist der Unterschied an der Stelle. So oft suchen wir einfach ein Navi. Wir wollen unser Ziel eintippen und sagen, da will ich hin. Und dann sollten wir die Anweisung bekommen, hier rechts abbiegen, hier links abbiegen, weiter geradeaus. Aber Mose hat erkannt, Gott ist kein Navi. Und das ist genau das, was dieser Text uns sagt, dass er Gott auch nicht einfach als ein Navi angesehen hat. sondern dass er wirklich in diese tiefste, intimste Beziehung mit Gott eintreten wollte. Mose hat gebeten, dass er die Eigenschaften und das Wesen Gottes zu sehen bekommen mag. Als er gebeten hat, Gott zu sehen, war das nicht nur etwas für eine Schaulustige, sondern das heißt, dass er ihn wirklich noch näher kennen wollte, dass er ihm noch näher kommen wollte, dass er wirklich wissen wollte, wo Gott hin will, was Gott für ein Ziel mit ihm und mit dem Volk hat. Oh, es ging viel, viel weiter als einfach irgendeinen geografischen Punkt anzusteuern, sondern es ging darum, sein Herz zu kennen. Der Weg, also die Führung Gottes, war nicht auf einer Landkarte zu finden, sondern in der Beziehung zu dem, der führt. Hast du auch eine Sehnsucht danach, Gott zu sehen? Wir reden nicht hier von ein paar Vorhersagen, dass man weiß, welchen Job man als Nächsten haben wird oder dass man vielleicht eine bessere Ahnung hat, wie man auf die Rente hinplanen sollte. Nein, das wäre ein Navi. Und viel zu oft sind wir dabei, einfach nur uns mit einem Navi zufrieden zu geben. Ja, Gott, Tante Erna ist krank, mach sie bitte gesund. Und wenn sie gesund ist, ist alles gut. Aber Gott ist viel, viel mehr als ein Navi. Er will, dass wir sein Herz kennenlernen. Er will, dass wir ihm näher kommen. Und dass wir im Gebet nicht nur sagen, ich hätte gern das, ich möchte gern das, gib mir bitte das. Sondern dass wir auf ihn hören und sein Herz kennenlernen. Hast du eine Sehnsucht nach dem, der dich durch die Wüste führt, nach dem, der dich durch die Nacht führt und nach dem, der dich durch die ganze Verwirrung des Lebens führt? Willst du ihn wirklich sehen? Gott hat das Volk Israel aus einem bestimmten Grund erwählt. Er hat das Volk Israel ins Leben gerufen. Wir lesen davon, dass noch bevor es überhaupt eine Familienlinie gegeben hat, dass er zu Abraham erschienen ist und hat gesagt, ich gebe dir viele, viele Nachkommen. Und dieses Volk hat er ins Leben gerufen, weil er einen Plan hatte mit ihm, nämlich selber zu uns zu kommen, in der Person seines Sohnes. Ich lese aus Johannes Evangelium, Kapitel 14. Johannes Evangelium, Kapitel 14, ich fange in Vers 1 an. Jesus spricht, euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus antwortete ihm, schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? In Jesus finden wir die Fülle Gottes. In Jesus erleben wir die Führung Gottes, weil in Jesus sind wir alle eingeladen, Gott wirklich kennenzulernen. Ulrich hat schon angedeutet, dass ich gedroht habe, wirklich ganz, ganz lange zu predigen. Ich meine, er hat die Stärkung hier gehabt und die Israeliten sind ja 40 Jahre lang in der Wüste gewesen. Also ich denke, ich habe zumindest 40 Minuten für die Predigt, ne? Oh, es gibt so unendlich viel mehr. Und ich muss sagen, es war ein bisschen eine Quälerei, diese Predigt zu schreiben, weil ich wusste, ich kann längst nicht alles reinpacken, was ich heute selber an wow, oh, cool haben durfte während meiner Vorbereitung. Und an dieser Stelle würde ich so lieb und gern durch die Evangelien gehen und aufschließen und zeigen, wie Jesus uns gezeigt hat, wie Gott ist, wer Gott ist. Und da wären wir wirklich sehr lange hier. Da lade ich einfach ein, kommt wieder. Es wird sich lohnen, wirklich. Weil wir wollen immer weiter miteinander diesen Weg, den Gott uns aufzeichnet, diesen Weg, den Gott uns nicht nur zeigt, sondern der Jesus selber ist, wollen wir immer weiter besser kennenlernen. Und ja, ich sage es immer wieder, ich werde es sicherlich auch immer weiter sagen, wir sind nicht zufällig hier. Wir brauchen einander. Und du magst dich umgucken und sagen, diese Chaoten, der komische Typ da vorne, die brauche ich? Ja, Gottes Plan ist manchmal wirklich eigenartig. Aber ja, wir brauchen einander. Wir brauchen einander auf diesen Weg, um den richtigen Weg zu finden, weil Gott uns allen helfen will, uns gegenseitig benutzen will, um uns kennenzulernen. Hier, ich mache einfach, wir haben ein bisschen drüber gewitzelt, der Schlagzeug ist da im Weg, ich kann auch hier ein bisschen rumwandern. Ich komme euch auch ein bisschen näher hier, um zu sagen, ja, es geht auch um euch, die ihr hier hinten sitzt. Keine Angst, ich rufe hier keinen aus. Aber dass jeder weiß, wir gehören alle dazu und jeder Einzelne ist ihm so unendlich wichtig. Und deswegen sind wir auch unwahrscheinlich wichtig füreinander, auf dass wir Gottes Weg wirklich erkennen können, dass wir seinen Plan ja nicht nur erkennen, sondern dass dieser Plan sich in uns entfaltet und dass er immer größer werden kann in uns. Jesus ist gekommen, nicht nur um uns den Weg zu zeigen, sondern weil er der Weg ist. Er ist unsere Hoffnung. In ihm haben wir Hoffnung und Leben. Und wir können, wir dürfen, wir müssen daran festhalten, weil es ist noch viel größer als alles andere, was dieses Leben uns je bieten könnte. Und also ich werde nicht müde darüber, über Jesus zu reden, weil er Gott ist, weil er Leben ist, weil er Hoffnung ist. Er ist der Weg. Und wenn wir Gott erfahren wollen, brauchen wir nur zu Jesus zu gucken. Nun, manche würden vielleicht sagen, ja, alles schön gut, aber das wird mir doch ein bisschen zu theoretisch, da Jesus seit 2000 Jahren nicht mehr auf dieser Erde lebt. Aber er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und der Heilige Geist, der ist nirgendwo hingegangen. Er ist hier. Und wenn du dein Leben für Jesus öffnest, kommt der Heilige Geist in dein Leben und zeigt dir diesen Weg. Nun, ich gebe auch zu, das hat so manche Risiken mit sich, hat Nebenwirkungen. Wir werden verändert. Und das wollen wir manchmal nicht. Nein, also ich will nur ein Navi. Ich will nur etwas haben, was mir sagt, wo ich die nächste Stärkung finden kann, wo ich nochmal was zu trinken finden kann. Aber dass es Ansprüche an meinem Leben stellt, das kann manchmal unangenehm werden, aber er stellt Ansprüche. Nicht, um dich kaputt zu machen, sondern um dich wieder heil und ganz zu machen. Ja, seine Ansprüche sind manchmal ziemlich unangenehm für uns. Die kommen zu einem Zeitpunkt, wo wir sagen, nein, das möchte ich nicht. Aber er sagt, aber das brauchst du. Er verändert unser Leben. Er verändert, wie wir die Welt sehen. Er verändert, wie wir mit unserem Nächsten umgehen. Ja, er verändert unsere Ansicht auf diesen Kollegen, auf diesen Mitschüler, auf diesen Bruder oder Schwester im Herrn, bei wem wir sagen, oh, was die machen, das darf gar nicht sein. Lass Gott dein Herz verändern und ich garantiere dir, du wirst diesen anderen Menschen mit ganz anderen Augen sehen. Es ist sein Weg. Sein Weg, der zum Leben führt. Sein Weg, wo er uns entlang führt. Er ist der Weg. Aber nur indem wir Gott sehen. Und nirgends sehen wir ihn so deutlich wie in Jesus Christus, werden wir den Weg im Leben finden. Amen.